Herzlich willkommen bei Bildung in Thüringen. Wir begrüßen die Hörerinnen von Radio Frei in Erfurt und von Offenen Kanal in Jena.
Sowie die Hörerinnen und Hörer von Radio Lotte in Weimar und von Radio SRB in Saalfeld, Rudolstadt und Bad Blankenburg.
Bildung in Thüringen.
Sie können die Sendung nachträglich hören in der Wochenaudiothek auf der Internetseite von Radio Frei www.radio-frei.de und als Podcast auf der Internetseite der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft www.gew-thüringen.de.
Willkommen bei Bildung in Thüringen. Mein Name ist Michael Kummer und an meiner Seite ist
Lotta Lind.
Wir begrüßen euch beide zur April-Sendung unseres Bildungsmagazins Bildung in Thüringen und wir haben wieder eine ganze Stunde Bildungsthemen für euch mitgebracht. Zwei längere Interviews werdet ihr heute hören. Die haben wir alle vorab aufgezeichnet, genauso wie unsere Anmoderation. Das hängt mit organisatorischen Zwängen zusammen, nicht damit, dass wir nicht ins Studio dürften. Das dürfen wir ja wieder. Was haben wir mitgebracht? Unser Schwerpunkt in der heutigen Sendung ist das große Thema Personalratswahlen, und zwar öffentliche Arbeitgeber. Dort können die Beschäftigten ihre Interessenvertretung wählen. Das heißt halt nicht wie im Betrieb Betriebsrat, sondern dort heißt es Personalrat oder Personalräte. Gibt es bei allen, wie gesagt, öffentlichen Arbeitgebern, also Kommunen, das Land, der Bund und so weiter. Und darüber wollen wir heute ins Gespräch kommen. Auch im Bildungsbereich sind die Personalratswahlen oder stehen die Personalratswahlen an. Und damit sind wir mittendrin im Thema, nämlich Katrin Glaser haben wir interviewt. Sie arbeitet an der Friedrich-Schiller-Universität Jena und ist dort schon langjährige und erfahrene Personalrätin. Wir haben sie also gefragt, wie wird man das eigentlich, was macht man da, warum ist es wichtig, daran teilzunehmen an der Personalratswahl, also wenn man Beschäftigter ist und was sind eigentlich die Kernforderungen, mit denen die GEW-Kandidaten, also die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, stellt Listen auf und wir haben gefragt, mit welchen inhaltlichen Forderungen gehen die eigentlich hinein.
Genau, und unser zweites Interview haben wir mit Steffi Kalupke geführt. Auch zum Thema Personalratswahlen. Steffi Kalupke, ist allerdings nicht an der Hochschule, sondern an einer Realschule angestellt. Regelschule heißt es ja in Thüringen. Und ist dort auch langjährige Personalrätin und hat eben aus ihrer Perspektive das ganze Thema Personalratswahlen uns näher gebracht.
Genau, man muss vielleicht ergänzen, sie ist oder war vielleicht mal örtliche Personalrätin an ihrer Schule. Sie ist aber auch im Hauptpersonalrat, also in der Struktur gesehen ganz oben im Ministerium tätig gewesen und jetzt noch tätig als im Bezirkspersonalrat. Das sind die Personalräte auf der mittleren Ebene, also in den Schulämtern. Genau, mit diesen beiden haben wir ein Interview geführt, aber vorab, bevor wir dort einsteigen in das Thema, möchten wir euch noch informieren, dass die GEW Thüringen in dieser Woche eine ganze Reihe von Unterschriften übergeben hat an den Thüringer Bildungsminister. Und zwar Unterschriften, in denen sich Menschen für eine faire Bezahlung von sonderpädagogischen Fachkräften aussprechen. Knapp 4000 Unterschriften sind da in kurzer Zeit zustande gekommen. Wir haben die diese Woche öffentlichkeitswirksam und hoffentlich auch medienwirksam übergeben. Worum geht es dort? Ganz grob, die sogenannten SPF, also sonderpädagogischen Fachkräfte, sind der Meinung, und das sind wir als Gewerkschaft auch, dass sie einfach zu schlecht bezahlt werden. Zu schlecht heißt für ihre Tätigkeit, die sie machen müssen. Diese Aufgaben haben sich nämlich in den letzten Jahren deutlich erweitert. Es sind immer mehr Aufgaben dazugekommen, auch sehr verantwortungsvolle Aufgaben, wie zum Beispiel gerichtsfeste Gutachtenfortschreibungen für die Schülerinnen, die Förderung bedürfen. Das ist eigentlich Aufgabe der Förderschullehrer. Teilweise gehen sie mit in den Unterricht rein, wenn der Lehrer mal krank ist, wird auch mal Unterricht vertreten etc. Für all das, das haben sie alles on top drauf bekommen in den letzten Jahren. Aber auf der Gegenseite, das, was der Arbeitgeber dem Beschäftigten zurückgibt, nämlich das Gehalt und die sonstigen Sozialleistungen, ist eigentlich nichts dazu gekommen. Und für die Aufgabenfülle und die Qualität der Aufgaben und die Verantwortung, die die SPF dabei übernehmen müssen, verdienen sie einfach zu wenig Geld. Es gibt einfach eine große Unwucht in diesem System. Und wir haben diese Unterschriften, die sich eben dafür aussprechen, dass sie eine Gehaltsgruppe, mindestens eine Gehaltsgruppe nach oben springen im Tarifvertrag der Länder. Also von der E9 in die E10, mindestens diese Unterschriften haben wir diese Woche übergeben an den Bildungsminister. Und Lotta hat dafür auch toll gebastelt im Vorfeld. Vielleicht kannst du ja mal ganz kurz berichten, was du da gemacht hast und was wir dann, wozu das letztendlich führte.
Genau, ich habe diese Woche Kartons beklebt mit Bildern, die Arbeit der SPFs zeigen. Ich habe ein Plakat mit dem Hashtag Fairness, der quasi der Leit-Hashtag dieser Aktion ist, beklebt oder ja, ich habe den da drauf gemalt. Es gibt eine sehr süße Feuerwehr, die nicht ich gebastelt habe, sondern die SPFs selber. Und genau, dann gibt es noch den Karton, in dem die Unterschriften übergeben wurden. Den habe ich auch hübsch gemacht. Und ich habe schon den Hashtag erwähnt, den Hashtag Fairness. Unter dem findet ihr auch auf unseren Social-Media-Kanälen, also auf Facebook, auf Instagram und auf der GEW-Homepage. Darunter findet ihr alle möglichen Informationen zu dieser Aktion, falls ihr euch dann nochmal belesen wollt. Genau, und meine Aufgabe war auch, diese Sachen eben zu posten dort, damit ihr jetzt darauf zugreifen könnt.
Genau, schaut es euch an. Wie gesagt, auf unserer Internetseite gew-thüringen.de findet ihr auch eine Fotostrecke der Übergabe und welche lustigen oder auch nicht lustigen Aktionen dort stattfanden, könnt ihr euch dort anschauen. Das vorab und jetzt steigen wir gleich nach der ersten Musik ein ins Thema Personalratswahlen. Willkommen zurück bei Bildung in Thüringen. Wir hatten euch das ja schon angekündigt. Jetzt haben wir Katrin Glaser als Interviewgast. Sie ist Personalrätin an der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Erstmal hallo Katrin.
Hallo.
Unser großes Thema für diese Sendung sind ja die Personalratswahlen, die schon in dieser Zeit jetzt, in der die Sendung gesendet wird, stattfinden. Aber die Hauptwahlen im Schulbereich und im Hochschulbereich dann vor allen Dingen im Mai. Katrin, und darüber wollen wir mit dir sprechen. Du bist sozusagen aus dem Hochschulbereich und uns interessiert, was macht man denn eigentlich so als Personalrätin oder vielleicht nochmal davor gefragt, wie wird man das eigentlich, wie bist du das geworden vor ein paar Jahren? Erzähl mal.
Oh ja, ganz spannende Geschichte. Es gibt auch für die, ich habe meine Berufsausbildung an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena gemacht und man kann sich auch bereits zu diesem Stadium schon engagieren. Ich habe mich damals in der jungen Auszubildendenvertretung engagiert und bin dann über diese Arbeit quasi in die Personalratsarbeit reingerutscht. Bin halt in dieser Zeit auch auf einen sehr offenen Personalrat, auf sehr offene Personalratsmitglieder gestoßen, die sich auch viel mit dem Thema Azubis und so weiter beschäftigt haben. Auch damals gab es schon Fachkräftemangel und so weiter und so fort. Und habe das eigentlich als ganz angenehm und positiv empfunden, wie auch mir damals da in verschiedenen Situationen geholfen wurde und bin dann einfach dabei geblieben.
Von welchem Zeitraum sprechen wir denn jetzt? Warst du die letzte Legislatur dabei oder schon davor?
Na, ich bin schon eine ganze Zeit lang mit dabei. Wenn ich meine Zeit in der Jugend- und Auszubildendenvertretung mitrechne, dann engagiere ich mich bereits seit 2002. Also gute 20 Jahre. Jetzt rechnen wir die Kinder noch mit raus, rein formal 2 Jahre abziehen, aber es ist schon eine ordentliche Zeit, auf die ich da zurückblicke.
Da kann man ja jetzt ohne
ohne rot zu werden, zu sagen, du bist eine ganz erfahrene Personalrätin im Hochschulbereich. So, jetzt erklär doch mal unseren Zuhörern und Zuhörerinnen, die jetzt nicht so richtig wissen, was man da macht. Wozu gibt es eigentlich den Personalrat? Also vielleicht spezifisch immer für den Hochschulbereich gesprochen. Was machst du da? Kommen da täglich Leute zu dir an? Hast du Telefonate? Verhandelst du knallhart mit dem Arbeitgeber? Schreit ihr euch da an oder esst ihr Kekse? Wie läuft das? Erzähl mal so ein bisschen aus dem Alltag einer Personalrätin.
Also es ist total interessant und ganz vielschichtig. Der Großteil unserer Aufgaben an der Friedrich-Schiller-Universität im Personalrat nehmen die Sitzungen wirklich in Anspruch, wo wir ganz viel über die Personalmaßnahmen beraten. Also wir haben jede Woche Sitzung und da haben wir Pi mal Daumen, mindestens 50 Personalmaßnahmen. Ne? Ihr wisst vielleicht, im Wissenschaftsbereich gibt es ja diese vielen befristeten Verträge und jeder einzelne dieser vielen befristeten Verträge muss unter anderem über den Tisch des Personalrats, es sei denn, man ist Drittmittelbeschäftigter, da gibt es nochmal Ausnahmeregelungen, aber auf Grundlage, wie groß so eine Einrichtung ist und wie viel da beispielsweise befristet beschäftigt wird oder verlängert wird. Wir sind bei Eingruppierungen mit im Boot, bei Arbeitszeiterhöhungen. Auch da wisst ihr vielleicht, dass der klassische 100%-Vertrag, der ist ja nicht Standard, ne? Auch da fangen die Wissenschaftler in der Regel mit 50%-Verträgen an und dann geht das immer peu à peu über irgendwelche Zeiträume und alle diese Maßnahmen, die damit zusammenhängen, die haben wir grundlegend in unseren Sitzungen. In unseren wöchentlichen Sitzungen. Und dann kommen dazu natürlich Beratungsbedarfe ganz unterschiedlichster Natur seitens der Beschäftigten. Manchmal ist es wirklich nur ein Rat, wo sie nochmal eine zweite Meinung, einen anderen Blick brauchen. Manchmal sind es aber auch schon so tiefergründigere Geschichten, wo man dann nochmal überlegen muss, ist das jetzt nur ein Einzelfall oder ist es dann tatsächlich, hat es Auswirkungen auf mehr? Beispielsweise Eingruppierungsgeschichten im Sekretariatsbereich auch. Und wenn es solche Sachen sind, die auf mehr Beschäftigte Auswirkungen haben, dann versuchen wir schon, auch an die Dienststellenleitung heranzutreten. Wir haben laut Personalvertretungsgesetz diese sogenannten Monatsgespräche, wo wir können quasi mit der Hochschulleitung verhandeln, ins Gespräch kommen über solche Sachen wie Eingruppierung für ein gewisses Klientel. Bei uns waren es halt die Sekretärinnen, jetzt Teamassistenzen und dann loten wir aus und gucken, inwieweit wir da Möglichkeiten finden und jetzt relativ jüngst ist es bei uns an der FSU gelungen, FSU darf ich ja offiziell gar nicht mehr sagen, sonst heißt ja Universität Jena oder Friedrich-Schiller-Universität Jena, ganz neu. Also uns ist es jetzt gelungen, nach jahrelangem Kampf wirklich die Teamassistenzen in den Fakultätsbereichen da pauschal die Entgeltgruppe 6 zu ermöglichen und da wird jetzt nicht mehr hingeguckt, nicht mehr ganz so tief hingeguckt, sondern man nutzt wirklich den Spielraum, den man nach den Eingruppierungsmerkmalen hat, die der Tarifvertrag hergibt und ist, weil es macht ja auch alles nach hinten raus für die Verwaltung Arbeit, ne?
Ja. Ganz kurz nochmal zum Thema Befristung. Es gibt ja viele befristete Stellen, oder die Mehrheit an den Hochschulen. Das ist auch nochmal von Hochschule zu Hochschule verschieden ausgeprägt. Es gibt da welche, die sind irgendwie vorsichtiger, sage ich jetzt mal, in ihrer Haushaltsplanung oder ängstlicher und andere nicht. Aber wie muss man sich das vorstellen? Also das heißt, da kommen jetzt ein Paket, 10 Verträge laufen aus und der Mensch möchte aber weiterarbeiten. Das heißt, es soll verlängert werden. Und der Arbeitgeber möchte es auch, aber er muss den Personalrat fragen. Der Personalrat ist die Interessenvertretung der Beschäftigten und er muss euch fragen. Genau. Ja, aber in welchem Fall sagt ihr denn als Personalrat nein bei sowas? Ihr sagt doch immer, ja, ihr habt doch immer ein Interesse daran, dass der Beschäftigte an der Hochschule bleibt. Oder ja, ist das zu idealistisch?
Also es ist halt wirklich eine Gratwanderung. Ne? Natürlich sind die Gründe, warum wir tatsächlich ablehnen oder tiefer nachfragen oder was auch immer, das ist sehr speziell, bevor ein Personalrat tatsächlich Nein sagt, weil wir zum Glück, wir stehen ja zum Schluss immer vor dem Hintergrund, das oder gar nichts. Also wenn die Maßnahme nicht durch den Personalrat geht, so schlecht wie sie auf den ersten Blick erscheinen mag, gibt es keine Beschäftigung, weil es kann keine Beschäftigung ohne Zustimmung des Personalrats geben. Da gibt es nur so Mini-Tricks, ja, aber grundsätzlich ist es nicht möglich. Wenn wir merken, und das haben wir, ist in Jena auch passiert, wenn wir merken, dass gerade im Wissenschaftsbereich des WissZeit-VG, das lässt da ja auch wieder sehr viele Korridore offen, wie man halt gerechte Beschäftigung umgehen kann. Da gab es an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena einen Prozess, dass wir ein internes Papier haben, wie wir uns wissenschaftliche Beschäftigung an der Universität in Jena vorstellen. Also 3-Jahres-Vertrag, 50% Vorpromotion, 100% Nachpromotion. Und wir fragen wirklich als Personalrat, deswegen sind unsere Sitzungen dann auch teilweise lang und intensiv. Jeder Vertrag, der von dieser Standardregelung abweicht, auch im Sinne der Weiterbeschäftigung, auch für diese Weiterbeschäftigung haben wir Mechanismen. Und jeden dieser Verträge, der von der Standardregel abweicht, fragen wir nach. Also das nennt man dann die sogenannte Erörterung. Da setzen wir uns mit der Dienststellenleitung hin, die wird in der Regel vertreten durch die Personalchefin und lassen uns erklären, warum, weshalb, wieso. Manchmal gibt es eine Erklärung, beispielsweise eine Mutterschutz-Elternzeitvertretung, ne, wenn das wirklich nur für den Zeitraum vertreten wird, dann sind es halt nicht die 3 Jahre, sondern nur den Zeitraum, wo die Kollegin dann abwesend ist. Aber das wollen wir halt erklärt haben, das geht halt aus den Unterlagen nicht hervor. Und dann dann läuft das mit der entsprechenden Erklärung durch. Und wenn wir merken, oh, hier wird jetzt nach hinten raus zu viel gerissen oder wir haben nur noch Ausnahmen, dann nehmen wir das wieder mit, um es mit der Hochschulleitung zu thematisieren. Und im Regelfall speisen die dann auch immer wieder in die Hochschule rein, also geben den Professoren und Professorinnen das nochmal zur Kenntnis, dass wir eigentlich ja diese Regeln haben. Und die Hochschulleitung, also diese Regel hat ja die Hochschulleitung mitgemacht, die stehen da im Regelfall auch dahinter und dann wird mal wieder zur Ordnung gerufen, wenn man das so nennen darf, und dann funktioniert es auch wieder.
Du hast ja jetzt schon angesprochen, so Sitzungen können auch mal länger dauern und zäh sein, und was muss man denn alles als Personalrat so mitbringen, damit man auch dann immer noch standhalten kann und seine Arbeit gut machen kann?
Also ich denke auf jeden Fall eine ganze Menge Ausdauer. Man muss sich bewusst sein, dass man all diese, dass keine dieser Prozesse, also gerade unsere große Universität, die ist halt so, ja, die ist halt so doll aufgestellt mit so viel Struktureinheiten und Führung und jeder, ne, jeder will da irgendwie was und keiner darf alleine entscheiden. Also braucht's halt wirklich Durchhaltevermögen und Hartnäckigkeit. Und nur weil man beim ersten Mal vielleicht ein Nein bekommt, darf man sich nicht gleich ins Boxhorn jagen lassen, sondern muss, das habe ich mittlerweile gelernt, das ist ja im Privatleben auch nichts anders, wenn ich da was will. Dann muss ich mir halt Daten und Fakten sammeln und wirklich auch so eine Hochschulleitung alles an Material zur Verfügung stellen, was ich da halt habe. Also Vergleichsinstrumente, wie wird's in Erfurt gemacht, wie wird's vielleicht in Berlin gemacht, und dann wirklich die kritische Frage stellen. Und ich denke, das ist unsere Hauptaufgabe als Personalräte, dann wirklich die kritische Frage zu stellen, warum geht denn das in Erfurt, die haben doch das gleiche Hochschulgesetz, oder warum geht es denn in Berlin, die haben doch dasselbe Bundesgesetz. Und mit diesen scheinbar einfachen Fragestellungen haben wir universitätsweit sogar schon einiges bewegt, weil beispielsweise in der Fakultät für Geisteswissenschaft wird ja nicht eventuell gleich agiert wie in der Fakultät, die aus dem naturwissenschaftlichen Bereich kommt. Und aber auch da nützt es manchmal in vergleichbaren Fällen zu sagen, ja, aber prinzipiell ist es möglich. Fakultät XY bei uns handhabt es anders. Und das ermutigt schon wieder viele Personen, diese Schritte überhaupt zu gehen, wenn man ihnen nur zeigt, dass wir auch andere Möglichkeiten haben und andere Fälle, und es auch andere Fälle gibt.
Ausdauer, Ausdauer, Ausdauer und Kreativität höre ich jetzt raus. Und rhetorische Werkzeuge, ne?
Auf jeden Fall.
So, die sind offenkundig alle bei dir da, denn du kandidierst jetzt erneut für die neuen Personalratswahlen, diesmal als Spitzenkandidatin. Und zwar, jetzt kommen die Gewerkschaften ins Spiel, auf der GEW-Liste. Vielleicht müsste man die Rolle der Gewerkschaften nochmal erklären. Verdi hat ja auch viele Beschäftigte organisiert an den Hochschulen. Also ganz grob oder ganz knapp nochmal erklärt von dir, was ist die Rolle der Gewerkschaften, warum gibt es da Listen und so weiter. Und das Zweite ist, die inhaltliche Sache, du kandidierst als Spitzenkandidatin und in der neuen Mitgliederzeitung der GEW hast du auch geschrieben oder habt ihr geschrieben, ihr seid total stolz, ihr seid nämlich ein Team, ein diverses Team von Wissenschaftlern, Technikern, Verwaltern, Hochschulmanagement und so weiter. Das kannst du vielleicht auch nochmal erklären. Also zwei Fragen eigentlich. Erstens, was machen die Gewerkschaften da in diesem Prozess? Und das Zweite, was macht euch denn als GEW Menschen aus?
Also, ja, die Gewerkschaft. Die GEW steht ja klassisch für Beschäftigte aus Erziehung und Wissenschaft. Und bei Wissenschaft mag man vielleicht vermuten, ja, nur der wissenschaftliche Bereich, also nur wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und wissenschaftliche Mitarbeiter. Dem ist nicht ganz so. Also mittlerweile ist das auch so ein bisschen aufgedröselt bei uns hier in Thüringen. Wir erleben zu mehr Zuwächse auch aus den, sag ich mal, nicht klassisch wissenschaftlichen Bereich. Ich ja auch. Ich bin ja vom Haus aus Verwaltungsmitarbeiterin. Jetzt fragt man sich, was macht denn so eine Verwaltungstante, vielleicht in der GEW? Also wenn wir die Hochschule als Ganzes begreifen wollen, und da komme ich dann gleich wieder auch zu unserer Liste und der Diversität der Liste, wenn wir die Hochschule wirklich als Ganzes begreifen, müssen wir alle Beschäftigten an der Hochschule mitdenken. Also vom Hausmeister bis hin zum hochrangigen wissenschaftlichen Mitarbeiter, weil ohne den einen funktioniert das andere nicht. Und das trägt halt wirklich auch unsere Liste bringt unsere Liste zum Ausdruck. Wir haben eine ganze Reihe, also wir haben ja 10 staatliche Hochschulen. Wir haben Kandidatinnen und Kandidaten von mindestens 6 dieser Hochschulen auf dieser Liste, sind bunt durchmischt im Sinne von Alter, im Sinne von Geschlecht, im Sinne, wie gesagt, von Berufstätigkeit und verstehen uns da halt wirklich als Team, weil wir davon geprägt sind und es auch erleben durften, dass auch Hochschule nur in diesem Kontext läuft, ne? Also, dass wir alle einander brauchen und jeder um seine Rolle weiß. Warum spielt die GEW oder die Gewerkschaft an sich mit eine Rolle? Im Hauptpersonalrat verhandeln wir auf einer anderen Ebene als im örtlichen Personalrat. Im Hauptpersonalrat ist unser Gesprächspartner der Minister bzw. der Staatssekretär. Und jetzt hört man schon so ein bisschen, jetzt wird es ein bisschen politisch. Also nicht nur ein bisschen, es wird ordentlich politisch und damit auch gewerkschaftspolitisch, weil die Forderungen, die wir mit einbringen, auch in unsere unserem Forderungskatalog im Sinne des Wahlkampfs, sind durchaus auch gewerkschaftlich geprägt. Und das geht dann halt so fließend ineinander über, sage ich das jetzt mal so.
Also da gibt es sozusagen Gewerkschaften, die dahinter stehen und die Forderungen, die ihr als GEW-Kandidaten aufgestellt habt, können sich durchaus unterscheiden von denen von Verdi zum Beispiel oder anderen Verbänden. Die können vielleicht auch gleich sein, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Und da sind wir schon beim Thema Forderungen. Also eure große Überschrift ist ja, es braucht irgendwie mehr Zeit. Und dann habt ihr, ich habe jetzt nochmal extra nachgelesen, 4 Kernforderungen aufgestellt. Vielleicht könnte man die mal kurz durchgehen. Die erste ist ja, ihr sagt da eigentlich, kurz gesagt, der Arbeitgeber möchte bitte die Arbeitslast realistischerweise erkennen und einschätzen. Heißt das im Umkehrschluss, er macht das nicht? Also er erkennt nicht, was ihr tut? Oder was muss ich mir vorstellen darunter?
Also im Großen und Ganzen schon. Also ist das genau, hast du das schon auf den Punkt gebracht? Also man muss vielleicht dazu wissen, dass, und das bezieht sich auf den gesamten öffentlichen Bereich, über Jahrzehnte jetzt, also wirklich über Jahrzehnte Personalabbau stattgefunden hat. Aber die Anforderungen ja nicht einfacher werden. Also wenn wir jetzt auch an die Hochschulen denken, an die ganzen digitalen Prozesse, die dahinter stehen, das soll alles einfach mitgemacht werden. Aber die Leute sind jetzt schon mit ihren Linienarbeiten voll. Und bevor man sich die nächsten Projekte an Land zieht, ist schon unser Augenmerk erstmal wirklich mal so eine Bestandsanalyse. Das macht ja ein Unternehmer auch. Also wenn ein Handwerksmeister irgendwo einen Auftrag annehmen will, guckt er erstmal, wie voll ist mein Auftragsbuch, ja, bevor er das nächste annimmt. Und bei uns wird eine Zusage nach einer anderen gemacht. Also dann machen wir noch das Projekt und ja, jetzt wird ja alles digital und la 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 la. Wenn ich dafür aber kein zusätzliches Personal einstelle oder mir überhaupt nicht bewusst bin, ob die Kolleginnen und Kollegen vor Ort gerade schon ordentlich ausgelastet sind, dann ist das eigentlich ein Armutszeugnis. Und wir wollen jetzt nicht pauschal sagen, oh, die sind alle am Limit, schon alle am Limit und kurz vorm Umfallen, sondern liebe Arbeitgeber, liebe Hochschulleitung, guckt mal bitte hin, lasst euch mal erklären, beispielsweise wie viel Zeit frisst eigentlich Verwaltungsvorgang XY, um dann wirklich angemessen nach außen sagen zu können, okay, wir können Projekt ABC noch mit aufnehmen oder wir können es aufnehmen unter den und den Bedingungen und nicht immer irgendwie gefühlt. Also das ist ja so ein Gefühl, was auf uns einprallt, dass man irgendwie zu allem Ja und Amen sagt und alles noch mitnimmt und ja, der Beschäftigte nach hinten raus gar nicht mehr gefragt wird, schaffst du es eigentlich alles oder ist es realistisch, es zu schaffen?
Ja, das ist ja auch, sag mal, da muss man jetzt nicht Mathe studiert haben, ne? Wenn man jemanden zu 100% anstellt und dem 100% Aufgaben gibt und dann kommen noch 3 Zusatzaufgaben dazu, dann muss man entweder andere Aufgaben wegnehmen oder man muss sagen, ja gut, die musst du dann halt in einer schlechteren Qualität lösen, damit du da zeitlichen Freiraum hast, ne, für die zusätzlichen Dinge. Also ich sag mal, das ist das Einmaleins des Arbeitgebertums, ja, würde ich jetzt mal frecherweise als Gewerkschaftsmitglied sagen. I stab that knife down on his gold crown, his royal bloodline spewing on the marble. His eyes besieged me in this hollow screech plea. Oh, why would someone Das zweite Thema, wofür ihr euch einsetzt, die zweiten Kernforderungen, das hattest du vorhin schon erwähnt, ist natürlich das große Thema, das ist ja schon lange da, der unbefristeten Arbeitsverhältnisse. Vielleicht kannst du das nochmal kurz erläutern.
Ja, auch hier wollen wir, dass auf jeden Fall alle, ja, wie sagt man, alle Daueraufgaben wirklich auch in der Ausschreibung schon mit einer unbefristeten Ausschreibung rausgehen, also mit einem unbefristeten Stellung- und Besetzungsverfahren, weil wir natürlich jetzt unabhängig davon, ob eine unbefristete Stelle jetzt im Ausschreibungsverfahren gut oder schlecht oder was auch immer ist, es bringt uns ein ganz anderes Bewerberklientel, wenn ich eine Stelle unbefristet ausschreibe, die im Ursprung auch unbefristet ist, als wenn ich sie befristet ausschreibe. Und gerade jetzt, also wir spüren es auch an der großen Universität Jena mittlerweile ganz, ganz doll. In klassischen Verwaltungsbereichen drehen wir 3 Runden, bis wir da mal irgendjemanden finden. Und da soll natürlich die Kernforderung sein, überall da, wo die Dauerstelle wirklich im Hintergrund steht, die Ausschreibung auch entsprechend unbefristet auf den Weg zu bringen. Weil es ist ja nicht so, dass wir den Beschäftigten dann gleich irgendwie für immer haben müssen, sondern die klassische Probezeit gibt's ja. Und dann muss ein Arbeitgeber halt gucken in den 6 Monaten, passt's oder passt's nicht. Und ehrlich gesagt finde ich das schon auch irgendwie ein bisschen schräg, wenn man dafür die 2 Jahre ausnutzen will, weil man es irgendwie in einem halben Jahr nicht schafft. Also entweder sieht man das gleich oder man sieht es nicht. Ne? Und das soll auch eins unserer Kernforderungen, eine unserer Kernforderungen sein.
Da kann ich vielleicht ein Beispiel beisteuern, und zwar an der Uni Erfurt, die hat ja einen großen Schwerpunkt Lehramtsausbildung. Das hat jetzt, glaube ich, ein bisschen abgenommen, aber es ist immer noch ein Problem, dass Leute dort befristet angestellt werden in der Ausbildung der Lehramtsstudierenden. Das Land sagt selber, wir brauchen jetzt und die nächsten Jahre und vielleicht das nächste Jahrzehnt viel mehr Lehramtsstudierende. Trotzdem werden die Leute dort nur befristet angestellt. Ne? Also mit der Begründung, das ist keine Daueraufgabe, das ist natürlich Hanebüchen. Ne? Da nutzt man irgendwie natürlich schlechte gesetzliche Regelungen aus, um es mal so ja. zu sagen. Dafür und setzt ihr euch also ein.
Genau. Und die schlechten also an deinem Beispiel kann man auch noch die schlechten Finanzierungszusagen, die wir für den Hochschulen haben, an Land ziehen. Also nicht nur, dass die Perspektive eigentlich mehr da ist. Ich kann jetzt nur mutmaßen, dass das Mittel aus dieser Bund-Länder-Finanzierung sind, die ja nur befristet zur Verfügung stehen. Also zusätzliche Gelder, die in die Hochschulen eingeworben sind. Und dann unabhängig von der Aufgabe kann sich dann auch so eine Hochschulleitung oder so ein Land hinstellen und sagen, oh, ich kriege aber nur bis dann und dann vom Bund zusätzliches Geld. Also kann ich auch nur bis dann und dann die Verträge machen. Also das sind ganz viele Dinge, die da ineinander verzahnen, wo man sich tatsächlich mit einem gesunden Menschenverstand nur fragt, ja, wir brauchen sie doch aber, Mensch. Also irgendwo unternehmerisches Risiko. Müsst ihr doch mit einplanen. Und es ist nicht so, dass wir irgendwie in 10 Jahren da Leute sitzen haben, die alle nichts zu tun haben. Also das glaube ich nicht. Da wird sich immer irgendwas ergeben.
Noch dazu, die Uni ja nicht pleite gehen wird. Ne? Da steht der Staat dahinter, der die, falls da wirklich mal Lücken auftreten sollten, das ausfüllen.
Ganz genau. Euer nächster Punkt der Forderung bezieht sich ja eher so auf die Arbeit am anderen Ort, also aufs Homeoffice. Und da hatten wir schon in einer der vorherigen TZs mal darüber geschrieben, dass es problematisch ist, gerade mit der Arbeitszeiterfassung an Hochschulen. Kannst du noch mal erklären, was da das Problem ist?
Die Arbeitszeiterfassung an Hochschulen?
Dieser ganze Punkt der lebensnahen, zeitgemäßen, ja. bürokratiearmen und flexiblen Möglichkeiten.
Genau. Also momentan ist das alles noch sehr antragslastig, also wirklich sehr bürokratisch, ist vielleicht für die klassische Form der sogenannten Telearbeit, die man kennt, wo man wirklich auch sagen kann, okay, ich habe jetzt ein konkretes Zeitfenster, wo ich ganz genau weiß, ich möchte jetzt immer montags und dienstags zu Hause arbeiten in der klassischen Telearbeit. Dafür mag dieses Stück weit Bürokratie in Ordnung sein und ein Stück weit Bürokratie braucht es ganz einfach, weil der sowohl wir als Personalrat als auch die Arbeitgeber müssen ja beispielsweise auf Arbeits- und Gesundheitsschutz achten und da brauche ich einfach Antragspamphlet, dass ich gucken kann, auch diese Sachen werden eingehalten. Wir wollen gerne noch ein Ticken weiterdenken in Richtung der sogenannten mobiler Arbeit, wo wir gleich dabei sind, es muss nicht unbedingt das Arbeitszimmer zu Hause sein, sondern es kann auch noch ganz andere Möglichkeiten geben. Und hier sind wir momentan jetzt auch schon über den HPR in Verhandlung und wir merken, das ist so zäh, weil die jetzigen Verantwortlichen im Ministerium eine ganz andere Vorstellung haben von dem, was wir tun zu Hause. Nichts? Weiß ich nicht.
Also,
ja, aber ich sag mal, wir hatten jetzt, wie viele, sind es jetzt wirklich schon 2 Jahre Pandemie? Ja.
Ja.
Wir hatten in diesem Pandemie dieses sogenannte Corona-Homeoffice-Sonderregelung, die in vielen Bereichen ohne irgendwelchen Regelungscharakter waren, weil man gar nicht hatte gewusst, wie man das auch noch hätte alles regeln sollen. Und ich bilde mir ein, keine der Hochschulen ist untergegangen. Es hat funktioniert. Und das spricht ja dafür, dass die Leute haben ja zu Hause gearbeitet. Es muss ja irgendwas passiert sein. Sonst wären wir nicht da, wo wir jetzt wären. Und im Zusammenhang mit der mobilen Arbeit stelle ich mir halt vor und auch die anderen Kandidierenden, dass man halt pauschal einmal so eine Aussage bekommt, man darf mobil arbeiten, also pauschal vom Arbeitgeber, von den Personalabteilungen und dann alles andere individuell mit dem Vorgesetzten, mit den einzelnen Fachvorgesetzten klärt, ne? Und da brauche ich dann quasi kein großes Antragsverfahren. Also ich kann ja nicht, wenn ich morgen jetzt mal einen Termin habe, was weiß ich, der Handwerker kommt oder die Kinder werden nicht den ganzen Tag in den Einrichtungen betreut oder was auch immer, wenn ich für den Tag, den ich morgen brauche, erst 5 Tage Antrag stellen muss, dann hat das keinen Sinn. Dann funktioniert das nicht mehr. Deswegen diese andere Idee, diese Arbeit unter anderem an anderem Ort, beziehungsweise der mobilen Arbeit, wo wir auch flexibler werden, wo wir nicht mehr so starr an diesem Telearbeitsplatz hängen. Und was uns auch immer auffällt, und das müssen wir auch in die Köpfe reinkriegen, auch wenn an den Hochschulen vieles digital ist oder jetzt in Corona vieles digital gelaufen ist, viele unserer unsere Mitglieder, die Beschäftigten, die wir vertreten, wir haben ja nicht nur digitale Arbeitsvorgänge. Soll den einen oder anderen geben, der liest die Hausarbeiten oder die Prüfungsleistungen wirklich in Papierform. Und dafür braucht er keinen Telearbeitsplatz. Das kann er meinetwegen, jetzt werde ich vielleicht gesteinigt von dem einen oder anderen Arbeitgeber, aber das kann man doch auch draußen im Garten, am Gartentisch machen.
Oder auf Mallorca.
Ja, da ist mir ja ist so, wenn die Regeln stimmen und wenn das alles funktioniert, letzten Endes muss man doch sagen, Hauptsache die Arbeitsleistung ist erbracht und das Ergebnis stimmt.
Ja.
Und in so eine Richtung wollen wir da denken und gehen.
Das ist spannend, weil das ja quasi, und da ist ja vielleicht die Personalratswahl jetzt zu diesem Zeitpunkt im Mai an genau der richtigen Stelle. Danach konstituiert sich ein neuer Personalrat auf der Landesebene, also der Hauptpersonalrat, der beim Ministerium angesiedelt ist, und wird es vielleicht nochmal ganz anders vortragen können, dann in neuer oder aktualisierter Besetzung. Das ist ja nicht nur ein Thema der Hochschulen, ne? Das ist ja allgemein ein gesellschaftliches Thema. Also vor allen Dingen da, wo es Büroarbeitsplätze gibt, sage ich mal. Ne? Also wo man was produziert, da muss man natürlich vor Ort sein, das geht ja nicht anders. Ne? Und jetzt nochmal zum Abschluss des Gesprächs auf die vierte Forderung. Da geht es um individuelle Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten, dass die irgendwie besser integriert werden in den Arbeitsalltag, auch im In- und Ausland möglich, dass überhaupt dafür Zeit bleibt. Also jetzt die Frage, ist das eher ein inhaltliches Problem? Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten werden gar nicht angeboten oder geht es eher darum, dass der Arbeitgeber Zeit dafür zur Verfügung stellt oder beides?
Also in erster Linie oder im Hauptargument schon um die Zeit, die zur Verfügung gestellt wird. Wir haben es ja ganz zu Beginn, also ich hatte es ja schon ausgeführt, auch mit dem im Zusammenhang mit unserer ersten Kernforderung, dass viele der Beschäftigten eigentlich schon jetzt landunter sind. Also selbst wenn sie eine Weiterbildung interessant fänden, die jetzt schon angeboten wird, sind sie immer wieder vor die Herausforderung gestellt, Mensch, gehe ich da jetzt hin und habe danach dreifach dollen Schreibtisch oder lasse ich es bleiben? Und gerade im Bereich der Internationalisierung funktioniert das halt eben auch einfach nicht. Ne? Die Hochschulen, wir wollen alle international unterwegs sein, vom Verwaltungspersonal, also bei den Wissenschaftlern durch viele Auslandsaufenthalte ist das mit dem Englisch, da sind viele sattelfest, aber ich sag mal so, das klassische Verwaltungspersonal, was gar keine Zeit hat zum Rauskommen, ja, die würden natürlich auch mal gerne so ein Erasmus-Ding für eine Woche machen, aber wenn die eine Woche rausgehen und sie eigentlich wissen, dass keiner kompensieren kann, dann kann ich zwar hinter Internationalisierung stehen und mich auch freuen, dass die Hochschule da tolle Sachen anwirbt und dass das theoretisch alles gut klappt, aber praktisch muss es halt eben auch klappen können. Und da wollen wir in erster Linie auch nochmal ins Bewusstsein rufen, auch wieder im Zusammenhang mit Personalausstattung und so weiter, weil wie gesagt, es geht wirklich darum, dass viele der Menschen, die ich kenne und die in meinem Umfeld so sind, überhaupt gar keine zeitlichen Kapazitäten haben, das tatsächlich tun zu können.
Genau, du hast es gerade gesagt, es ist eine Frage der Personalausstattung, so wie ein, sagen wir mal, verantwortungsvoller Arbeitgeber auch eine gewisse Krankenquote in seine Planung mit einrechnet, müsste er ja auch eine Fort- und Weiterbildungsquote einrechnen und nicht die einfach annehmen, dass sich keiner jemals irgendwann mal weiterqualifizieren möchte. Ja, Katrin, zum Abschluss, warum sollen die Leute zur Personalratswahl gehen und dann auch noch die GEW-Liste wählen?
Ja, warum sollen die Leute wählen gehen? Also eine starke Interessenvertretung ist immer wichtig und ich kenne die anderen Listen nicht, keine Ahnung, wie die anderen Listen aussehen, aber mein Bauch sagt mir, die Liste der GEW ist am diversesten aufgestellt. Wie gesagt, die meisten Hochschulen vertreten, auch im Zusammenspiel mit Wissenschaft und Nichtwissenschaft, Alter, also das breitmöglichste Spektrum an Perspektiven ist einfach auf dieser Liste vertreten. Und auch so, und das möchte ich hier wirklich auch sagen, also wenn man sich unsere Liste anguckt, hinter mir reihen sich 1, 2, 3, 4, mindestens 4 alteingesessene, mehr oder weniger alteingesessene Personalratsvorsitzende ein. Die reihen sich hinter mir, jungen Ding, da ein. Irgendwie hat das ja einen Grund und irgendwie steht es auch für irgendwas. nämlich für das, dass wir das wirklich als Team machen und es hier nicht um irgendwie eine Katrin-Glaser-Show geht oder so. Gar nicht. Bei uns ist jede Meinung dieser Leute, die da kandidieren, wichtig und wird entsprechend mit hingetragen und jeder von uns steht da für was und für dahinter.
Geht zur Wahl, nehmt teil und wählt die GEW-Liste. Und dann gibt es die Katrin-Glaser-Show, die sie gerade gesagt hat, die gibt es nicht, aber die gibt es dann im, die wird dann der Minister erleben oder der Staatssekretär, wenn da Dinge passieren, die den Beschäftigten nicht förderlich sind. Gut, Katrin, besten Dank. Dann drücken wir die Daumen und dass die Stimmanteile möglichst hoch sind. Dankeschön. Ja,
danke.
Herzlich willkommen, Steffi Kalupke. Du bist Lehrerin an einer Regelschule und Personalrätin. Und um deine Tätigkeit als Personalrätin, um die soll es heute auch gehen. Denn, wie wir alle wissen, es sind bald Personalratswahlen. Und da bist du schon lange dabei. Und weil du so lange dabei bist, kannst du bestimmt auch beantworten, warum sollte man wählen gehen? Warum ist es wichtig, dass es die Tätigkeit des Personalrats gibt? Und warum sollten sich alle, die können, daran beteiligen, dass das auch weiter so bleibt?
Ja, Personalratswahlen sind alle 4, jetzt alle 5 Jahre nach dieser nächsten Wahl. Und ich finde genau da, sowohl auf der Ebene der Schulen als auch im Bereich der Schulämter und auf der Ebene des Bildungsministeriums, in den 3 Ebenen wird gewählt. Es ist für jeden Pädagogen in unserem Schulsystem in Thüringen wichtig, dass er eine Stimme hat, die ihn vertritt. Und zwar nicht nur in Abordnungen und Versetzungen, sondern wenn es um Einführung von Gesetzlichkeiten geht, wenn es darum geht, wie das Gesundheitsmanagement in den Schulen im Bereich des Kultusministeriums ablaufen kann und wenn es auch darum geht, wenn ein Langzeiterkrankter wieder eingegliedert werden möchte.
Mhm. Du warst ja lange oder bist schon lange Jahre Personalrätin. Erzähl doch mal so aus dem Nähkästchen, wie läuft es denn da ab? Also da bittet ihr dann den Schulamtsleiter, also im Falle des Bezirkspersonalrats, den Schulamtsleiter hinein und ihr sagt ihm dann, was möglich ist und was nicht möglich ist? Oder wie muss man sich sowas vorstellen?
Ich fange mal an, dass man eigentlich bei den örtlichen Personalräten ja schon mal eine Übung hat, indem man einmal im Monat zum Monatsgespräch einlädt. Das neue Personalvertretungsgesetz sagt, das kann auch der Dienststellenleiter machen, also der Schulleiter oder die Schulleiterin. Aber eigentlich macht das der Personalrat und so ähnlich ist es auch im Bezirkspersonalrat. Wir bekommen Maßnahmen hinein in den Vorstand, der dann vorbereitet für die einzelnen Schularten, was denn an bestimmten Besonderheiten mit einem Kollegen geplant wird. Das kann eine Versetzung sein, die er selber vielleicht nicht will. Das kann eine Abordnung an eine andere Schule sein. Das kann auch die Versetzung in den Ruhestand sein. Und wenn wir damit nicht einverstanden sind und dem schriftlichen Erörterungsbescheid nicht verstehen oder nicht genau nachvollziehen können, dann laden wir zu einer Erörterung ein. Und wenn wir keinerlei Fragen haben, dann wird im Prinzip im Gremium unter 19 Leuten darüber abgestimmt, ob diese Maßnahme durchzuführen ist oder nicht. Und wenn wir die nicht mitgehen können, dann hat das Schulamt, der Arbeitgeber, ein Problem, denn dann muss er letztendlich uns das erläutern. Und wenn wir damit nicht einverstanden sind und uns da auch bei der zweiten Erörterung nicht mehr oder weniger überzeugen lassen, geht es in die Stufe, dann geht es zum Hauptpersonalrat.
Wenn wir gleich mal bei den Stufen bleiben, also es, im Schulbereich, zumindest in Thüringen, ist das ja dreistufig. Es gibt die Personalräte an den Schulen selbst, es gibt die in dem Schulamtsbereich, davon 5 Stück, und dann gibt es die Zentrale sozusagen darüber beim Ministerium, den Hauptpersonalrat. Wenn du das mal kurz zusammenfassen kannst, was unterscheidet denn die Tätigkeit des Personalrats jeweilig? Also was macht ein örtlicher Personalrat anders als ein Hauptpersonalrat oder andersrum?
Ich fange mal mit dem Hauptpersonalrat an, da war ich auch 12 Jahre Mitglied. Im Hauptpersonalrat bekommst du eigentlich alle Gesetzlichkeiten, die Verwaltungsvorschriften, alles das, was einem Bildungsministerium an Vorgaben vorzunehmen wünscht, bekommst du auf den Tisch und schaust dir das genau an und hast da natürlich eine ganze Menge an Leseleistung zu absolvieren und wirst dann in verschiedenen Erörterungen über den Hintergrund informiert. Das betrifft auch Einstellungen, das betrifft auch Besetzung von Dienstposten, so etwas passiert im Hauptpersonalrat. Im Bezirkspersonalrat geht es dann schon ein bisschen spezieller um den einzelnen Kollegen. Da hat man dann tatsächlich eben, wie ich vorhin schon sagte, mehr mit Abordnungen, Versetzungen und anderen Besonderheiten, die einen Kollegen betreffen könnten, zu tun. Und kann dann auch den Kollegen einladen. Das macht der Hauptpersonalrat eher nicht, sondern der Hauptpersonalrat bezieht dann den Bezirkspersonalrat und auch den örtlichen Personalrat bei Dienstpostenentscheidungen mit ein. Und im Bereich des örtlichen Personalrats ist es eben so, dass die Schulen natürlich ganz individuelle Probleme haben. Und der Personalrat sollte eben versuchen, dort auch das Prinzip der Gleichbehandlung an oberste Stelle zu setzen. Der hat mit zu befinden, wenn es um Weiterbildungsmaßnahmen geht, wo sich mehrere Kollegen bewerben. Der hat aber auch mit zu befinden, wie sieht's aus, wie viele Freistunden hat jeder, wie viele Klappstunden meine ich damit oder wie viele Pausen werden von Vollzeit- und Teilzeitbeschäftigten geleistet, sodass am Ende, also Pausenaufsichten, dass am Ende also wirklich die Kollegen sich vor Ort auch direkt anwenden sollen und können, wenn es also persönliche Probleme gibt.
Diese Personalratswahlen stehen ja unter dem Thema Zeit. Wir haben alle immer weniger Zeit, alles geht immer schneller vonstatten. Was sind so deine persönlichen Themen, die dir besonders am Herzen liegen bei dieser Personalratswahl?
Mir persönlich am Herzen liegt vor allem die Gesunderhaltung der Kolleginnen und Kollegen. Es ist ein sehr aufreibender Job, der, wenn man ihn so lange macht wie ich, über 40 Jahre, eigentlich alles fordert. Und wenn ich da nicht darauf achte, dass ich möglichst eine gewisse Balance beibehalte und nicht nur immer alles Mögliche gebe, bis hin zur Selbstaufopferung, werde ich krank. Und das ist etwas, diese Sensibilisierung der Kollegen, die muss einfach passieren. Und deswegen engagiere ich mich eben besonders in der Gesundheitsfürsorge, Vorsorge und auch in diesem Wiedereingliederungsmanagement, das den Kollegen angeboten wird, die längere Zeit als 6 Wochen krank sind.
Das klingt aber, wenn du jetzt sagst, Thema Gesundheit, ist, die Leute haben zu wenig Zeit und so, und dann sagst du, eine der Lösungsmöglichkeiten ist, dass man sozusagen mehr sensibilisiert wird als Pädagoge, als Pädagogin, um mit seiner Zeit vernünftiger umzugehen, sage ich jetzt mal. Aber es sind ja auch eine ganze Reihe von, ich sage mal, Maßnahmen erforderlich oder von Bedingungen, die der Arbeitgeber ja ändern könnte, abgesehen davon, dass er die Leute sensibilisieren kann. Also vielleicht kannst du das ja als Lehrerin nochmal beschreiben, warum das zeitlich so ein stressiger Job ist, also im Vergleich zu einigen anderen Berufen.
Na, ich kann einfach feststellen, dass der Arbeitgeber in den letzten Jahren oder Jahrzehnten immer mehr draufgepackt hat und immer zu wenig darüber nachgedacht hat, was er wegnimmt von Tätigkeiten. Und wenn wir als Personalrat im Bildungsbereich und Bildungsministerium schon mal aufgezählt haben, was ein Lehrer alles zu tun hat oder ein Pädagoge, der auch Klassenlehrer ist, dann sind das also an die 100 Tätigkeiten und es sind immer mehr dazugekommen und alles das, was wir an Entlastungsvorschlägen hatten, was weg könnte, wurde aber durch den Arbeitgeber so gut wie nie überhaupt angefasst. Ich sag mal 2, 3 Beispiele, Kompetenztests, sind also von der KMK, von der Kultusministerkonferenz vorgegeben, aber jedes Land setzt sie denn individuell um. Aber ich habe so das Gefühl hier in Thüringen, man sieht nicht, dass das immer nur dieselben Fächer betrifft, Deutsch, Mathe, Englisch, und dass es da auch schon allein an der Auswertung ein enormer Zeitaufwand beinhaltet und dass die Hochschule, die es am Ende bekommt, die Universität Jena, nicht möchte oder nicht kann, die sie am Ende auch auswertet, dass dann diese Feinarbeiten oder diese Kleinarbeiten des Eintragens von ihnen übernommen wird. Es könnte von studentischen Beschäftigten zum Beispiel gemacht werden oder es könnte in einer anderen Form vielleicht auch eine Entlastung, indem man sagt, wir rechnen dir eine Stunde wenigstens dafür an als Mehrarbeit, aber das geht eben alles nicht, sondern man sagt, du musst das machen, das sind deine Dienstpflichten und das erzeugt zunehmend Frust bei den Kollegen, weil sie das Gefühl haben, vor allem auch die Klassenleitertätigkeit, manche Schulen wird eine Stunde gegeben, weil das Schulbudget groß genug ist. In kleinen Grundschulen, wo ja ganz viel geleistet werden muss, ist das Schulbudget so klein, die Schulpauschale, dass kein Klassenlehrer überhaupt eine Stunde als Entlastung sieht. Und deswegen, ich bin der Meinung, dass der Arbeitgeber hier seiner Fürsorgepflicht seit Jahren nicht in ausreichendem Maße nachkommt. Und wenn ich höre, dass 1200 Kollegen in Gesamtthüringen langzeiterkrankt sind, dann macht mich das einfach nicht nur traurig, sondern auch böse.
Und das sind Dinge, für die ihr euch, ich sage jetzt mal ihr, in der Mehrzahl einsetzen wollt. Also ihr sind die GEW-Kandidaten, Kandidatinnen für den Personalrat. Jetzt nochmal eine Frage zur Gewerkschaft. Jetzt GEW, Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, spielt auf einmal auch eine Rolle, weil ihr über eine Liste kandidiert. Und es gibt andere Verbände, sagen wir Lehrerverband oder Philologenverband, die haben auch Listen aufgestellt. Warum sind denn da Gewerkschaften wichtig in diesem ganzen Personalratsablauf?
Es gibt in diesen Wahlvorschlägen, die jetzt eingegangen sind, denn im BPR, also im Bezugspersonalrats Ebene und im Hauptpersonalratsbereich sind jetzt die Wahlvorschläge alle eingegangen. Gibt es auch freie Listen? Freie Listen sind Listen, die eben an keiner Gewerkschaft angebunden sind. Das kann man machen, wenn man genügend Unterschriften sammelt in seiner Schulart, wo man auftreten möchte. Aber ich glaube, dass man ein Background braucht, dass man unbedingt auch sich beraten muss, dass man gemeinsam auch an einem Strang zieht, dass man auch Rechtsgrundlagen überprüfen lassen sollte, falls man der Meinung ist, dass das, was einem das der Arbeitgeber vorlegt, nicht stimmt. Und dass letztendlich die Kolleginnen und Kollegen auch geschult werden, die da über viele Jahre auch Personalräte sind. Denn nur ohne Kenntnisse kann man nicht, ohne genaue Kenntnisse kann man dem Arbeitgeber auch nur Argumentationen bringen, die er auch versteht und vielleicht auch mit übernimmt.
Das hast du schön erklärt, deswegen sind die Gewerkschaften im Hintergrund natürlich oder die Verbände total wichtig. Also wer sich jetzt darüber informieren will, nochmal ganz genau, was möchten die GEW-Kandidatinnen dann durchsetzen in der nächsten Legislatur, der schaue auf der Internetseite gew-thüringen.de/pr-wahl. Steffi, vielleicht jetzt nochmal zum Abschluss. Du möchtest unentschlossene Wähler überzeugen, doch bitte zur Wahl zu gehen und dann noch bei der GEW-Liste das Kreuz zu machen. Mach das mal.
Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, die ihr mich hört, ich glaube, dass die GEW eine Gewerkschaft ist, die sich schon viele, viele Jahre dafür einsetzt, dass die Arbeitsbedingungen an unseren Einrichtungen besser wird. Wir haben im Prinzip viele im Auge. Wir sind nicht nur eine reine Lehrergewerkschaft. Wir sind für unsere Erzieherinnen und Erzieher da. Wir sind für die sonderpädagogischen Fachkräfte die richtige Adresse. Und das wissen wir auch, dass wir die Gewerkschaft sind, die letztendlich alle im Bildungswesen tätigen Menschen ja vereint. Und deswegen sind wir auch die Richtigen, weil wir einfach auch ein Herz am richtigen Fleck haben.
Perfekt. Dankeschön. Das war Steffi Galupke, Personalrätin, langjährige Personalrätin, Regelschullehrerin. Und vielen Dank, Steffi, für das Interview.
Bitte.
Und das war's auch schon wieder mit Bildung in Thüringen für den April. Die nächste Sendung findet dann wie gewohnt Anfang Mai statt. Ja, wir freuen uns aufs nächste Mal.
Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.